Zum Interview Ruprecht Geiger, Maria Wetzel, 1963. Der Diplomatische Kurier publiziert Anfang der 60er Jahre eine Reihe zum Thema Atelierbesuche, darunter einen zu Ruprecht Geiger im Juni 1963. Die Journalistin Maria Wetzel besucht den Künstler in seinem Münchner Atelier am südlichen Stadtrand in Solln. Das ausführliche Interview ist sehr detailliert. Einerseits skizziert es die malerische Laufbahn von Ruprecht Geiger und erläutert seine wichtigsten künstlerischen Ideen. Andererseits werden darin direkte Einflüsse aus der Kunstgeschichte thematisiert. Außerdem geht das Interview an ein paar Stellen ganz konkret auf einige seiner Entwürfe oder Werke ein.
In ihren Wohnräumen sah ich an den Wänden die großen leuchtenden Ölbilder. Sie zeigten mir ihre grafischen Arbeiten. Mir fielen neben diesen Werken die kostbar farbigen Modelle zu Glasarbeiten auf.
Der eine Entwurf war für ein Fenster in einer evangelischen Kirche angefertigt worden. Es ging dabei darum, dem sehr nüchtern wirkenden, ganz weiß gekalkten Raum mit seinen 9 Meter hohen Wänden durch Farbigkeit eine gewisse Stimmung zu geben. Mein Entwurf war als Hintergrund eines Taufbeckens gedacht. Die Wand war dort im Maß von 1,40 Meter zu 1,40 Meter durchbrochen. Der Architekt hatte die Vorstellung, vor diese Öffnung eine Scheibe mit sehr intensiv gefärbten Gläsern zu stellen. Meine Glasfläche wurde dann auch, auf eine Konsole gestellt, frei vor der Maueröffnung angebracht. Ich habe die Technik des Glasklebeverfahrens angewandt. Dabei werden die gläsernen Farbstücke einer neutralen Spiegelglasscheibe aufgeklebt. Meine Komposition, die auf der Hauptfarbe Blau aufbaut, abgewandelt vom hellen Ton eines kalten Blau bis zum tiefen Violett Ultramarinblau, hat als Kontrapunkt einen tiefroten Kern.
Und der zweite Glasflächenentwurf?
Ja, Sie meinen die beiden farblich miteinander korrespondierenden, zusammengehörenden Arbeiten. Hierbei handelt es sich um einen Auftrag von Professor Hart in München für die Mensa der Technischen Hochschule. Die Aufgabe bestand darin, einen großen Saal von 30 Meter Länge an beiden Seiten zu unterteilen. 2 Stellwände sollten den Raum gliedern und durch farbige Motive beleben. Die Arbeiten sind ziemlich großformatig. Sie messen 2 auf 4 Meter und sind liegend angeordnet. Ausgeführt wurden sie nicht in Glas, sondern in Resopal und einer Lackfolie, die miteinander verpresst wurden. Die eine Komposition in Blau mit einem blau nuancierten Feld, in das ein schwarz-rotes Rechteck von oben hereinhängt, steht im Abstand von 20 Meter der Kontrastkomposition an der entgegengesetzten Saalseite gegenüber. Hier hebt sich eine kalt leuchtende Rundform von einer Fläche ab, die von tieforange nach cadmiumrot dunkel moduliert ist.
Die Wände beginnen erst in einer bestimmten Höhe über dem Boden?
Sie setzen in ungefähr 70 cm Höhe an, sind gut zu überblicken und haben eine sehr starke Wirkung. Der ganze Raum ist weiß, bis auf eine Wand, die mit dunkelbraunem Holz getäfelt ist. Dazu kommen die vielen weiß gedeckten Tische. Das sieht im Zusammenhang sehr gut aus.
Die sehr fein gestuften Übergänge stehen in Ihren Arbeiten neben Kontrasten. Auf einer Fläche vermögen Sie sowohl feinste Übergänge als auch klare Gegensätze zu bringen.
Das ist so. Innerhalb der Farbe ist die Modulation weich, schreitet langsam fort, meist vom Hellen zum Dunklen, bis in eine Zone hinein, in der dann durch einen aggressiven Farbton, der unter Umständen scharf gegensätzlich sein kann, einen Blauton zum Beispiel, der auf Rot stößt, ein Schock ausgelöst wird, eine scharf akzentuierte Kante gebildet wird. Diese Disharmonie wird beabsichtigt. Was dabei aber unbedingt notwendig wird, ist, dass an diesen Stellen das Maß eingehalten wird. Im genau richtigen Moment muss diese Farbe auf das Rot treffen. Sicher ist dieses Gefühl für das richtige Maßverhältnis, für Proportionen durch mein Architekturstudium entwickelt worden.
Obwohl Ihre Bilder bis auf die letzte Einfachheit zurückgeführt und logisch sind, sind sie nicht kalt. Sie stimmen in der Farbe und in der Form.
Ich glaube, es ist kein Zufall, dass meine Arbeiten oft viel Erfolg gerade bei Architekten haben, die es wohl anspricht, dass das Spannungsverhältnis der Flächen untereinander durchgehalten ist.
Die ersten Arbeiten, die ich von Ihnen sah, habe ich mir sofort in den Innenräumen moderner Bauten vorgestellt. Sie entsprechen, meinem Empfinden nach, dem klaren Architekturstil unserer Zeit. In Ihrer Wohnung nun wurde mir bewusst, dass neben Ihren Bildern, die doch so stark in ihrer Wirkung sind, die Schönheit kostbarer alter Dinge nicht verloren geht. Beides besteht nicht nur nebeneinander, es steigert sich sogar gegenseitig, scheint mir. Offenbar eine Frage der Qualität.
Es verträgt sich. Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass gute Möbel vergangener Epochen in ihren Proportionen ausgeglichen sind. Früher arbeitete man nach dem goldenen Schnitt, um eine Harmonie zu erreichen. Heute ist es das Gesetz des Kontrapunktischen, ein anderes System. Dennoch klingt beides zusammen, wenn die Gesetze erfüllt sind.
Die Konsequenz, mit der Sie in Ihren Arbeiten die Formel der äußersten Vereinfachung suchen, könnte man streng nennen. Dennoch beweisen die Bilder sehr viel Einfühlungsvermögen, starke Vorstellungskraft und eine Fantasie, die sich allerdings nicht den normalen Dingen des täglichen Lebens zuwendet.
Sie müssen es so sehen. Von Anfang an war mein Anliegen die Farbe.
Von ihr sind Sie ausgegangen.
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass Malerei primär eine Angelegenheit der Farbe ist, dass alles andere sich der Materie Farbe unterzuordnen hat. Ich bin davon überzeugt, dass Farben Formen entwickeln können. Es ist nicht umgekehrt, dass Formen vorausgehen müssen, um mittels Farben manifestiert, angefüllt zu werden. Die Farbe drängt, wenn sie richtig eingesetzt wurde, wenn sie in ihren Bezogenheiten zueinander gesetzmäßig entwickelt wurde, automatisch zu einer Form, einer jeweils ganz bestimmten Form.
Sie meinen, die Farbe beansprucht ihrer Intensität entsprechend ein gewisses Maß an Raum?
Es gibt die Farbform. Es hört sich etwas eigenartig an, aber im vorhin erklärten Sinne entspricht es meiner Erfahrung.
Ergeben sich aber nicht ständig andere Bedingungen aus den unterschiedlichen starken Kontrasten? Wenn Sie Blau gegen Schwarz stellen, verhält es sich doch anders, als wenn es sich gegen Rot behaupten muss. Es ergeben sich andere Flächenlösungen.
Das ist richtig. Bei meinen letzten Bildern verzichte ich darum auf diesen heftigen Gegensatz, wie er entsteht, wenn zwei Hauptfarben aufeinanderstoßen. Ich versuche immer eindeutiger dahin zu kommen, dass sich ein abgewandeltes Rot, ein strahlendes, kaltes Rot zu einem Cadmiumrot steigert. Dieser Farbverlauf, wenn er mit der nötigen Intention, der nötigen Dramatik vor sich geht, müsste an sich genügen. Eine Farbe allein muss dem Wunsch nach Form Genüge tun können. Die Form wird entsprechend einfacher, in diesem Falle tatsächlich eine einzige abgewandelte Fläche. Gewiss sind handwerkliche Momente dabei zu beachten, zum Beispiel kleinste Pinselschläge, geringste Modulationen.
Damit die Farbe lebt?
Ja, damit die Materie Leben gewinnt. Andererseits ist mir damit schon zu viel gesagt, wenn behauptet würde, dass das wichtig sei. Ich möchte nicht so weit gehen und Pinselschläge im Sinne einer Handschrift fordern. Eben das wäre mir bereits zu viel. Im Gegenteil. Ich glaube eher, dass das Anonyme in dieser Beziehung von größerer Bedeutung ist. Die Abwandlung der Farbmaterie allein, ihre Verwandlung, der plötzliche Umschlag in das Geistige, der dann eintritt, sollte sozusagen ungestört vor sich gehen, sollte allein aussagen.
Doch darf der Farbauftrag nicht zu sehr geglättet sein?
Dann wäre er langweilig, wäre zu schön. Das Perfekte spricht nicht mehr an, ist tot. Es muss etwas dazukommen, um den Verlust der herkömmlichen Begriffe auszugleichen. Die Farbform sollte etwas Schwebendes bekommen, etwas sich Bewegendes, etwas Vibrierendes.
Das hört sich ausgesprochen physikalisch an. Es erweckt bestimmte Vorstellungen von chemisch-physikalischen Vorgängen. Dieses Schwebende, Lautlose, Ungewöhnliche geht von Ihren Bildern aus. Es ist sogar der Fall, wenn Sie, wie bei den Grafikblättern, auf die Farbe verzichten. Aber dieses metallische Grau ist schließlich auch ein Farbstoff.
Es ist ein ähnlicher, anfänglich sehr mechanischer Arbeitsprozess. Das Graphitgrau der Zeichnungen, das ich in fortlaufenden Schichten in sehr mühevoller Folge mit der Reißschiene auftrage, dieses graue Feld erzeugt nach einem bestimmten Zeitpunkt eine Energiezone, meist an den Brennpunkten, an denen zwei Flächen zusammenstoßen. Es ist merkwürdig, dass dabei oft Räume entstehen, die, sofern man sie zu spüren vermag, romantischen Gehalt gewinnen.
Es ist eine fast unglaubliche Tatsache, dass diese Bilder, in denen alles, was wir üblicherweise malerisch nennen, derart reduziert ist, dennoch solche Aspekte ermöglichen. Ist es die lebendige Wirksamkeit der Farbe, die diesen Widerspruch zwischen der herben Gestaltung und der romantischen Wirkung aufhebt?
Ich glaube, dass der Farbe etwas Irrationales anhaftet. Etwas, das in seiner Wirkung nicht verstandesmäßig erfassbar ist. Sie vermag sich durch äußere Einwirkungen unter veränderten Bedingungen zu wandeln, ihren Charakter zu wechseln. Sie kann geradezu Licht ausstrahlen, sie gibt Licht wieder, ist ein Widerschein des Lichtes, das aus dem Dunkeln kommt. Und nun, durch das Medium der Farbe in gesteigerter Funktion auftritt.
Jeder hat wohl die persönliche Erfahrung gemacht, dass ihn Farben gefühlsmäßig beeinflussen.
Man sollte die Farbe immer wieder als selbstständigen Lichtträger sehen, als echte Neuschöpfung, als absolute Farbe erkennen.
Wir sind es durch jahrhundertelange Tradition gewohnt, Farben symbolisch zu werten. Gold, Silber, Blau, Gelb oder Rot sind Begriffe, die uns geläufig sind, sodass bei dem Anblick der Farben unwillkürlich Assoziationen einsetzen.
Solange diese Farbempfindungen im Unterbewusstsein sind, ist es gut. Es ist schlecht, wenn man weitergeht und Anlehnungen sucht.
Sie meinen, Farbe sollte nichts darstellen? Blau nicht den Himmel, grün nicht die Wiesen oder Bäume?
Ja, wäre das nicht eine Definition des Abstrakten überhaupt?
Die Zonen des Irrealen ziehen Sie sehr an, nicht wahr? Vielleicht liegt hier die Erklärung dafür, dass Sie keine große Neigung zu Grün haben. Zu Grün, das allgemein als die Farbe des Wachsenden, des irdisch-natürlichen angesehen wird. Aber es existieren doch Grünnuancen, Smaragd und andere Edelsteintöne, die etwas Synthetisches, zugleich Unwandelbares haben?
Es gäbe Grünfarben, die ganz kalten, sie würden mir innerhalb meiner Farbskala zusagen. Aber ich glaube, dass das optische Erlebnis des Grüns einen Sättigungsgrad bei den Menschen erreicht hat. Und dass es gewiss gut ist, wenn Farben neu aufkommen, die den Reiz des Unbekannten, Unergründlichen haben. Auch im Sinne des Abstrakten. Wie es eine abstrakte Komposition in der Musik, in der Malerei gibt, im Gegensatz zur gegenständlichen Malerei und zum realen Leben, so könnte ich mir vorstellen, dass man abstrakte Farben entwickeln könnte, die von nie gesehener Leuchtkraft sind und dennoch äußerst wohltuend wirken, einen neuen Zauber ausstrahlen.
Es wäre eine Aufgabe der Chemiker, sie zu finden.
Das ist auch ein Grund, warum ich bei manchen meiner Bilder zu dem ganz eiskalten Leuchtrot greife.
Das ist dieses ins Bläulich spielende ganz helle Rot? Es überstrahlt die anderen Töne.
Ja, Cadmiumrot oder Orange, an sich sehr leuchtende Farben, müssen sich gegen dieses kalte Rot durchsetzen, gegen seine Vehemenz. Es kommt zu einem dramatischen Geschehen, das mich fasziniert. Ich bin wegen dieses Leuchtrots angegriffen worden, aber ich bin fest davon überzeugt, dass man diese intensiven Farben verwenden muss. Ich könnte mir denken, dass ein Maler wie Grünewald, es gibt eine Geschichte, nach der er eine weite Reise nach Italien unternommen haben soll, um eine Farbe zu erhalten, von der er begeistert war, das Leuchtrot ebenso verwendet hätte, wenn es ihm zur Verfügung gestanden hätte.
In Ihren Bildern erfahren die Farben durch diese Farbgipfel eine Steigerung, die genau in der Richtung weiterführt, die Sie zugrunde gelegt haben. Sie bringen das Leuchtrot stets nur in verhältnismäßig kleinen Partien, als Krönung der anderen Flächen und Farben.
Ja, das Leuchtrot hat die Funktion des Kontrapunktes übernommen. Oder noch besser, wie ich ihn nenne, des Exponenten, der am Rande des Bildes läuft, an dem sich die anderen Farben messen. Er wirkt als Maßstab.
Auf einer Leinwand, die ein langgezogenes, rot schattiertes Rund im Mittelpunkt zeigt, bildet das strahlende Hellrot nur die obere Kappe, eine Leuchtkappe.
Diese Stelle wirkt wie ein Farbenherd, von dem sich die anderen Farben im Sinne der Modulation der Farbe absetzen und weiterlaufen.
Wenn man sich so intensiv, wie Sie es tun, ausschließlich mit zwei Farben, mit Blau und mit Rot beschäftigt, sich immer weiter in ihre Eigenarten vertieft, dann ergeben sich gewiss immer von Neuem Variationsmöglichkeiten, die man vorher nicht für denkbar gehalten hätte.
Ja, man muss in das Wesen einer Farbe eindringen und steht dann in glücklichen Augenblicken vor überraschenden Entdeckungen. Im vergangenen Jahr malte ich fast ausschließlich rote Bilder. Die Spannung hat dieses Mal sehr lange angehalten. Lässt sie nach, spüre ich dem Blau nach.
Sie skizzieren, wie ich in Ihrem Blog sah, eine Vielzahl von Flächenaufteilungsideen. Halten Sie bei der Ausführung des Bildes an Ihnen fest?
Wenn ich male, möchte ich mich allein mit der Farbe befassen können. Eine klare Vorstellung davon, wie sich die Farbe entwickeln soll, wird durch die Flächenskizzen gestützt. Ein formaler Anhalt, wie ihn etwa eine gerade Kante am Rande des Bildes bietet, genügt vollkommen. Ich kann mich dann schon unbelastet nur der Farbstimmung widmen, die mich gerade erregt.
Die Flächenskizzen wirken lapidar, knappe Angaben. Erst bei den fertigen Arbeiten stellt man fest, dass tatsächlich die einfachste Lösung so von Leben erfüllt wird, dass ein Meer an Formen stören würde. Ihre Art, Bilder zu gestalten, stellt wohl den krassesten Gegensatz zum Taschismus dar, der denkbar ist. Sie haben eine feste Grundkonzeption. Ihr Anliegen ist die Farbe. Die Fläche ordnet sich unter. Während der Taschist seinem Wesen und seinem Temperament entsprechend seine persönliche Handschrift impulsiv auf der Fläche zum Ausdruck bringt. Eine individualistische, oft auch sehr reizvolle Art der Malerei. Aber diese Technik hat sie nie angezogen?
Da die Farbe mein Thema ist, halte ich die skurrile Form für ungeeignet. Die Schrift, die beim Taschismus praktisch das ganze Bild überzieht, hat ein solch starkes Eigenleben, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass sie noch Raum für Farbe übrig lässt, für in sich ruhende Farbe.
Wenn man aber an einen Maler wie Ernst Wilhelm Ney denkt, muss man doch sagen, dass er mit Handschrift zusammen die Farben durch die chromatischen Abstufungen auch sehr intensiv zum Leben bringt, nicht?
Auch das lehne ich für mich, für meine Malerei ab. Ich halte Neys Stil, seine Malkultur im Sinne der französischen Peinture, für nicht radikal genug, für die abstrakte Malerei nicht konsequent genug. Bei ihr muss auch die Farbe abstrakt sein. Neue Farbdissonanzen schaffen neue Farbgesetze.
Sie sind sehr streng in Ihrer Auffassung, verfolgen Ihren Weg unbedingt.
Ich möchte keinerlei Kompromisse eingehen, möchte die Grundidee der abstrakten Malerei weiterverfolgen. Im Sinne von Kandinsky, vor allem auch im Sinne von Klee, dem es in seinen Farbkompositionen, besonders in seinen kleinen Mosaikbildern, gelungen ist, den geistigen Gehalt der Farbe zu manifestieren. Ich halte Yves Klein, der leider nicht mehr lebt, für einen ganz großen Pionier der Idee, dass Farbe das Grundelement der Malerei ist. Es ist bedeutungsvoll, dass er sein Leben lang ausschließlich diese ultramarinblauen Bilder gemalt hat und bis zur Entsagung immer wieder gezeigt hat, dass Farbe geistige Energie, Licht in reiner Potenz ist.
Vielleicht sollte man jetzt zur Unterscheidung von der bisher allgemein vertretenen Auffassung von der Malerei einen völlig neuen Begriff zu finden suchen, eine nicht irreführende, kennzeichnende Benennung, etwa Farbgestaltung?
Nein, der Meinung bin ich nicht. Der Begriff Malerei muss bestehen bleiben. Es ist nur ein neuer Weg, ein neuer Aufbruch.
Wann hat die Malerei begonnen, Sie anzuziehen?
Ach, meine ersten Bilder. Kleine, skizzenhafte Aquarelle habe ich in Russland gemacht. Das Farbenmeer, das die reine, kontinentale Luft dort hervorbringt, die Morgen- und Abendstimmungen insbesondere, bei denen sich die Himmelstönungen in einer unglaublichen Breitenausdehnung von unten nach oben ziehen, waren vielleicht die bestimmenden, nachwirkenden Erlebnisse. Ihnen gingen Eindrücke voraus, die ich schon als junger Mann hatte. Ich war mit 15 Jahren ein ganzes Jahr lang in Spanien. All diese Farberlebnisse, diese intensiven Landschaftseindrücke wirkten dann zusammen. Wobei ich mit Landschaftseindrücken nicht Baum, Berg und Fels meine, sondern eben die Farbstimmungen. Tatsächlich hat sich die Stärke dieses ersten südlichen Erlebens bestätigt, als ich aufgrund der russischen Malexperimente 6 Monate hindurch in Griechenland Kriegsmaler war. Die Farben Russlands wurden dort ergänzt durch die leuchtenden starken Farben, die im Süden dominieren.
Die Farbe hat sie überwältigt.
Es gibt Aufzeichnungen, Tagebucheintragungen aus dieser Zeit über Farbstrahlungen und Farberlebnisse.
Haben Sie damals schon abstrakt gemalt? Nicht das Bauernhaus, die Wege und Wälder, sondern das Wirken der Farbe wiederzugeben versucht?
Nein, die ersten Arbeiten waren ganz naive Landschaftsbilder mit Horizont und den einfachen landschaftlichen Motiven, wie man sie von Russland her kennt. Mit endlos hintereinander gestaffelten Szenerien, die dann allmählich im blauen Dunst verschwinden. Diese Aquarelle haben den Charakter des Landes, ganz simpel nacherlebt, wiedergegeben. Allerdings war die Farbe schon damals das Entscheidende, in Russland wie in Griechenland. Das Schimmern des Meeres, die Berge, die im Dunst versinken, die kulissenhaften wie nebelhafte Gebilde aufeinanderfolgenden Bergmassive, die ohne Perspektive als reine Flächen erschienen. Ich glaube bestimmt, dass all dieses der Ursprung meiner Malerei ist, wie John Anthony Thwaites behauptet. Er schreibt in seinem Buch über meine Arbeit: Die klassischen Romantiker sahen die Natur eigentlich kosmisch. Sie versuchten sie so zu sehen. Aber sie mussten bei diesem Versuch scheitern, weil die wissenschaftlichen Grundlagen für die Vorstellungen des Kosmischen noch nicht da waren. Die Voraussetzungen sind für einen Maler wie Geiger heute günstiger. Einmal durch die erweiterte Kenntnis des Weltalls, dann durch die ungegenständliche Malweise selbst.
Ja, das scheinen mir sehr wesentliche Gesichtspunkte zu sein. Caspar David Friedrich hat sich mit dem Licht und der Farbe in der Landschaft auseinandergesetzt. Runge versucht es mit Allegorien, mit in Menschengestalt dargestellten Baumnymphen und anderen Naturwesen. Er malte großartig, aber das Wesen dieser Natur konnte er auf solche Weise nicht vermitteln. Nur seine Vorstellung von ihrem Beseeltsein. Bei aller ungewöhnlichen Straffheit der Form weist in ihrem Werk die Farbe mit ihren sichtbar gemachten Eigenwerten wirklich in romantische Richtungen. Ich finde es sehr überraschend, dass ein Münchner Maler, ich denke an die Tradition der Münchner Malschule, auch an die Arbeiten ihres Vaters, derart strenge Flächenkompositionen schafft. Mit ihrer Logik, ihrer Großzügigkeit hätte ich darum ihre Bilder leicht in die italienische Malerei einzuordnen versucht, in der sich die südländische Ratio offenbart. Die Flächen Doratius hätten mich dazu verleiten können, seine Methode, die Leinwand mit dünnen, mathematisch exakt in verschiedenen Winkeln übereinandergezogenen Linien zu bedecken. Diese Bilder haben einen starken, verstandsmäßigen Einschlag, nicht wahr? Ihre Arbeiten, Herr Geiger, haben im äußeren Aufbau einige Züge gemeinsam, aber letzten Endes tritt das konstruktive, dienende Element völlig hinter dem Wesentlichen, der Farbe, zurück. Sie strahlt etwas völlig anderes aus.
Der Sinn für Romantik, für das Mystische ist, glaube ich, nicht so sehr unter südlichem Himmel zu finden. Wenn ich an die ersten Großen der abstrakten Malerei denke, an Kandinsky, Klee, Kupka, dann finde ich es interessant, dass Frank Kupka Böhme, Kandinsky Russe und der durchgeistigte Klee, der auf kleinstem Raum, in kleinstem Format Dämonisches auszudrücken vermochte, Schweizer war.
Sie sprachen vorhin von der Malergruppe Ihrer Freunde hier in München.
Das war Zen 49.
Der Name geht auf den Zen-Buddhismus zurück?
Ach nein, er entstand rein zufällig.
Wie kamen Sie denn aber auf Zen?
Ich hatte zu der Zeit gerade ein Buch über Zen-Buddhismus gelesen und die abstrakten Gebärden und Gesten der Mönche, mit denen sie sich ausdrückten, die Zeichensprache ihrer Finger, hat mich zu jener Zeit, als die abstrakte Malerei in Deutschland aktuell wurde, angeregt. Ich erzählte davon und wir fanden das Wortbild Zen als Hinweis zusammen mit der Jahreszahl der Gründung ganz gut.
Wer gehörte zu der Gruppe? Sie war ja die erste wichtige Vereinigung gleichgesinnter Künstler in der Nachkriegszeit.
Der ehrwürdige alte Baumeister, Fritz Winter, der noch in russischer Gefangenschaft war, Brigitte Meyer-Denninghoff, Thieler, KWL, Westphal, Fietz und ich. Dr. Franz Roth, Dr. Grote und Waits waren beratend dabei. Die Idee, eine Gruppe zu gründen, ging von John Anthony Waits aus. Bei Ausstellungen und Gesprächen lernte man sich kennen. Und man stellte fest, dass in den 12 von 1000 Jahren doch nicht alles zerschlagen worden war.